Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Elektromotoren, Vernetzung und autonomes Fahren. Die Automobilbranche befindet sich in einem radikalen Umbruch. Mittendrin in diesem Umbruch befindet sich auch ein österreichischer Tech-Konzern, der 1998 als Spin-off der Technischen Universität Wien startete und heute mit 2200 Mitarbeiterinnen aus mehr als 60 Nationen in 14 Ländern tätig ist. Das zeigt, Universitäten sind essentiell dabei, künftige Marktführer hervorzubringen. Doch in Österreich funktioniert das nicht immer optimal. Wie man das verbessern kann und welche Rolle TTTech in der Disruption der Autobranche spielt, darüber spreche ich jetzt mit Georg Koppitz, dem Mitgründer und CEO von TTTech. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite an die Zuhörer.
Ja, freut mich, dass Sie heute mit dabei sind. Bevor wir uns zum Thema Spin-offs begeben, will ich noch was Aktuelles fragen. Sie haben sicher mitverfolgt, mit Rivian gibt es jetzt plötzlich über Nacht eine Autofirma, die mehr wert ist als Daimler, General Motors oder Ford, aber mit der Auslieferung seiner Fahrzeuge eigentlich erst beginnt. Wie konnte denn das passieren?
Prinzipiell bei der Börse setzt man ja sehr oft auf die Hoffnung und die Erwartung. Und die Erwartung an diese neuen Hersteller ist sehr hoch. Es geht darum, dass man davon ausgeht, dass eigentlich die Elektromobilität gewonnen hat. Das heißt, dass die Unternehmen, die Batterie beherrschen, die Chemie beherrschen, die Batteriezelle beherrschen, die Software beherrschen, in künftig diesen großen Markt auch des Autos beherrschen werden. Und da ist natürlich die Frage, schaffen das etablierte Unternehmen oder können das neue Newcomer besser machen? Und da kann man jetzt zwei Wetten eingehen. Die eine Seite sagt, die Transformation wird gelingen. Das glaube ich eher auch. Und ich glaube, dass die etablierten Unternehmen hier durchaus auch wettbewerbsfähig bleiben und gute Produkte auch künftig liefern werden. Und andere sagen eben, die ganze Welt wird sich auf den Kopf stellen und die Newcomers werden die Welt dann beherrschen. Und die Autobranche ist eine der größten Industrien weltweit. Wir produzieren in guten Jahren fast 100 Millionen Autos. Es sind 1,5 Milliarden Autos auf unseren Straßen unterwegs. Ein riesiger Markt. Und wer dort natürlich das Heft in der Hand hält und vorne mit dabei ist, kann große Wertschöpfungspotenziale anzapfen. Aber es ist eine Wette. Und ein Technology-Bet, und das ist ja auch das Interessante und Spannende an den Börsen und an dieser Tech-Markt, in dem wir uns befinden, dass eben diese Frühphasenfinanzierungen ganz stark auch an der Börse jetzt angekommen sind und auch das breite Anlegerpublikum in diese Technology-Bets eingeht, weil man gesehen hat, eben bei vielen Technologieunternehmen, dass wenn man frühzeitig dabei war, man einen sehr starken Return auch erwirtschaften kann. Aber es ist eine Wette, eine Technologiewette. Eine spannende Technologiewette.
Ja. Alles klar. Hätten Sie aber damit gerechnet, dass 2021 die Autoindustrie oder zumindest das Ranking dermaßen auf den Kopf gestellt werden kann? Das kommt am Ende dann doch sehr überraschend, oder?
Absolut. Also vor allem gibt es ja zwei Hotspots dieser Veränderung. Das eine ist China. Darüber hören wir weniger, weil wir sehr stark uns auf die USA fokussieren, auch kommunikationstechnisch natürlich. Das uns näher ist, aber prinzipiell gibt es zwei Hotspots. Es gibt diese Newcomer in Amerika, angeführt von Tesla mit über oder knapp einer Billion oder One Trillion, um das in amerikanischen Dollars zu sagen, sind also 1000 Milliarden US-Dollar Marketkapitalisierung und das Rivian mit über 100 Millionen Dollar gestern. Ja, also es sind schon ganz tolle Themen, aber es gibt es auch in China. Und ich glaube, wir müssen uns auch überlegen, wo spielt hier Europa eine Rolle? Ja? Und wir haben eine sehr gute europäische Autoindustrie. Das sind eigentlich die Top-Unternehmen der Welt, sind in Europa beheimatet. Es wird sehr spannend werden, wie die jetzt auf diese Entwicklung reagieren. Und ich glaube, wir sind hier mittendrin in dieser Veränderung.
Genau, und damit sind wir jetzt auch gleich bei TTTech selbst. Sie haben diese Firma ja vor vielen Jahren mitgegründet. Heute spielen Sie im Konzert der Großen definitiv mit. Was würden Sie sagen, was hat den Erfolg Ihrer Firma aus dem kleinen Österreich heraus ausgemacht? Was hat den Erfolg ermöglicht?
Also prinzipiell eine Technologie, und das ist, glaube ich, auch das Spannende bei Spin-offs, dass akademische Spin-offs oder Spin-offs von Universitäten oft eine Technologiebasis haben. Und ich glaube, dass in diesen Technologiemärkten, in denen wir uns bewegen, eine Technologievoraussetzung ist, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Daraus muss dann natürlich ein Produkt entwickelt werden und dann muss natürlich auch entsprechend der Markt Product Fit geschaffen werden, es muss die Organisation gebaut werden, aber eine Technologie ist die Grundvoraussetzung. Also wir hatten eine gute Technologie, die wurde an der TU Wien entwickelt. Mein Vater und mein Mitgründer, der Stefan Poledner, die waren da beide maßgeblich beteiligt. Und das war eine gute Grundlage, um zu starten. Und dann geht es darum, dass man eben kundenorientiert ist, dass man eben versucht, wirklich an den großen Kunden dran zu bleiben. Und da haben wir auch das Glück, dass wir in Zentraleuropa sehr gute Autofirmen haben. Einen Audi Volkswagen, einen BMW, einen Mercedes. Das heißt, gute Firmen, die hier wirklich weltweit vorne mitspielen im Bereich Technologie und Elektronik. Das hat uns natürlich am Anfang sehr geholfen, dass wir hier auch entsprechende Marktpräsenz aufbauen konnten. Und das Ganze entsteht dann aus einem Ökosystem heraus. Das heißt, ich brauche diese technologische Grundlage, ich brauche einen starken Kunden und ich brauche dann auch Leute, die bereit sind, das Talent entsprechend hier an der Kundenumsetzung zu arbeiten und hier auch entsprechend eine Kundeninnovation zu gestalten und zu bringen.
Wie hat denn diese Technologie anfangs ausgesehen? Damals an der TU Wien ist ja schon ein paar Jährchen her.
Genau, ja, schon Jahrzehnte her. Ja, also so, das prinzipiell ging es da um ein Kommunikationsprotokoll, also das ganze zeitgesteuerte Kommunikationsprotokoll. Die Firma heißt auch deswegen TT Tech, weil TT steht für Time Triggered, das ist die Übersetzung von Zeitsteuerung. Ja. Und da ging es darum, dass man eben nicht nur dann Ereignisse kommuniziert oder Daten verschickt, wenn etwas passiert, sondern sie regelmäßig verschickt in einem gewissen Zyklus und damit auch abfragt, ob sich der Status verändert hat. Und wenn ich das mache, dann kann ich viel besser kontrollieren, etwas nicht funktioniert, weil ich weiß, wenn der Status dann eben nicht mehr abgefragt werden kann, dann weiß ich, dass die Komponente einen Fehler hat. Da kann ich darauf reagieren, bevor vielleicht die Anwendung das überhaupt mitbekommt. Ja, das heißt, die Kommunikation findet im Millionstel Sekunden-Takt statt, also in den Mikrosekunden und sogar noch in Nanosekunden. Und die Applikationen laufen oft in Millisekunden ab. Und das heißt, tausendmal so langsam. Das heißt, wenn ich Fehler erkenne, bevor sie die Anwendung betreffen, kann ich oftmalig die Software neu starten oder kann Software auch bei Hardware auf einen redundanten Pfad gehen und kann damit ermöglichen, dass die Systeme trotzdem sicher funktionieren. Das ist also eine Technologie zur Fehlererkennung und man nennt es auch eine fehlertolerante Technologie, eine Technologie, die Fehler tolerieren kann, also Fehler auch aushalten kann. Ja. Und das natürlich ist bei mission-critical Anwendungen, wie dem Auto oder dem Flugzeug oder einer Industriesteuerung extrem wichtig, weil man eben Fehler in der Anwendung, das heißt im Programm, beim Kunden möglichst vermeiden will. Und Time-Triggered ist somit eine Grundlagentechnologie, um Zuverlässigkeit und die Echtzeitfähigkeit von diesen Systemen maßgeblich zu erhöhen. Und das war eigentlich die Grundvoraussetzung, um auch am globalen Weltmarkt anzugreifen. Wir haben sehr früh begonnen, uns nach Amerika und Japan expansiv zu entwickeln. Also im zweiten Jahr nach der Gründung haben wir die ersten Büros in Japan und in den USA eröffnet, weil wir gesagt haben, es ist gut, in Europa eine Autoindustrie zu haben, aber wir müssen auch in Japan und in den USA entsprechend Präsenz zeigen. Und das heißt, wir waren born global und das zeigt auch, damals gab es schon das Internet, das war so um das Jahr 2000 herum. Es gab damals schon einen guten Flughafen in Wien, also man konnte überall hinfliegen, wir sind gern geflogen. Und das Thema auch in die Welt hinauszugehen und eben nicht im lokalen Patriotismus zu verbleiben, ist sicherlich auch eine Erfolgsvoraussetzung für die Tech. Und in den letzten Jahren sehr stark das Thema Skalierung und Expansion, weil wir eben gesagt haben, wir haben unglaublich viel Technologie-Talent in Europa. Wir haben unglaublich gute Software-Ingenieure, aber die müssen wir auch entsprechend für uns gewinnen. Und dann sind wir auch in Europa und sehr stark expansiv bewegt. Sind in Madrid, in Barcelona, sind in Novi Sad und Belgrad, seit ein paar Jahren auch in Izmir, auch in Bukarest, in Brünn, in Bozen, in Brixen. Also wirklich, wir versuchen wirklich die globalen, sagen wir so, Talente, die in Europa durchaus vorhanden sind, auch für uns zu gewinnen, durch lokale Präsenz des Unternehmens.
Das heißt, die Keimzelle dieses weltweit agierenden Unternehmens ist am Ende aber die TU Wien, wie man sie heute noch kennt.
Genau, also ursprünglich Technologie ist an der TU Wien entwickelt worden und wir waren dann so mehr oder weniger eines der ersten Spin-Offs der TU Wien, aber das einzige offizielle beim Spin-Off war, dass die TU Wien gesagt hat, wir sind ein Spin-Off, also es gab da keinen formalen Prozess, ja. Und wir haben weiterhin eine sehr gute Beziehung zu TU Wien, mit vielen Instituten, auch viele Forschungsprojekte, aber haben uns sehr früh quasi auf eigene Beine gestellt und haben uns auch sehr früh in der globalen Welt behauptet. Also wir haben einfach in Österreich ja keine unmittelbare Kundenbasis gehabt. Ja, also die Autoindustrie ist in Europa, wie gesagt, in Deutschland vor allem, auch in Frankreich, Italien, England ein bisschen. Und da muss man halt hinfahren und dann natürlich muss man auch nach Japan fahren. China war damals noch nicht so ein Thema. Das ist jetzt in den letzten Jahren sehr aktuell geworden. Korea ist jetzt auch sehr aktuell für uns derzeit. Ja. Natürlich, die USA ist spannend, weil eigentlich die Autoindustrie in den USA sich komplett gewandelt hat. Von der Big Detroit City da, das ist Big Car City, ist jetzt eigentlich Silicon Valley auch als zweiter Hotspot geworden. Und generell muss man sagen, gibt es eine Fusion von Auto und Tech, also von diesen beiden großen Industriezweigen, die gemeinsam zusammenwachsen. Und man muss sich die Frage stellen, ist das Auto ein Softwareprodukt? Und dann wird man schon sagen, wahrscheinlich ja. Und damit natürlich gibt es viele Unternehmen, die keine Autos bauen, aber Software bauen, die plötzlich auch im Autobereich auftauchen. Das macht das Ganze halt nochmal besonders spannend. Ja.
Jetzt findet ja bald die Spin-off Austria-Konferenz statt und die müsste es ja nicht geben, wenn es in Österreich genug Spin-offs gäbe. Österreich ist ein reiches Land, es gibt viele gut ausgebildete Menschen, aber trotzdem verhältnismäßig wenige Spin-offs, wenn man es zum Beispiel mit der Schweiz vergleicht. Wo liegt das Problem Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Themen. Also erstmal glaube ich, dass Spin-offs dann passieren, wenn es gute Teams gibt. Also es braucht immer die Unternehmer, die wirtschaftlich Orientierten, die daraus ein Geld machen wollen. Ja, und es braucht die Technologen, die auch bereit sind zu innovieren und weiter Technologie zu entwickeln. Eine Uni kann eine Technologie immer nur in ganz wenigen Grundlagenthemen erforschen. Und wenn es dann um die Industrialisierung geht, wenn es um die Entwicklung eines Produkts geht, dann ist die Uni nicht der richtige Rahmen. Das heißt, man muss aus der Uni rausgehen. Braucht man den Mut. Man braucht eben diese Teams. Und ich glaube, wir in Österreich denken zu wenig noch in diesen Teamgedanken. Dass man eben sagt, es gibt den Wirtschafter, den Unternehmer, den Techniker, den Softwareentwickler, die müssen gemeinsam arbeiten. Also ein Unternehmen ist nie der Erfolg einer Person. Oft steht dann irgendeiner vorne und hat den Titel CEO, bei Wahrheit sind es immer Teams, die den Erfolg ermöglichen. Und auch die Founder-Teams sind eben auch total wichtig. Also ich glaube, ein Punkt, wo wir uns in Österreich verbessern können, ist das Thema Teams zu bilden. Der zweite Punkt, glaube ich, ist generell, dass wir eben mehr Mut brauchen zur Skalierung und zum Wachstum, eben dieses Born Global hinauszugehen, nicht in Österreich zu bleiben. Unser Markt ist sehr klein, wir spielen in vielen Märkten keine Rolle, in vielen Technologiemärkten. Das heißt, wir müssen uns relativ schnell aus Österreich rausbewegen. Das erfordert natürlich auch gewisse Erfahrungen, sich global bewegen zu können. Und die Frage ist eben, wo kann man die Erfahrung sammeln, indem man eben für Unternehmen bereits gearbeitet hat, die global unterwegs sind, aber in Österreich ihr Headquarter haben. Und da gibt es im Technologiebereich nicht so viele. Das heißt, es gibt leider in Österreich nicht so viele Tech-Unternehmen, die global unterwegs sind und das Headquarter in Wien haben und Leute rausschicken. Und deswegen ist es dann nicht so leicht für Leute auch dann das quasi ein eigenes Unternehmen zu gründen, weil sie gar nicht die Erfahrung zum Teil mitbringen, wie man sowas macht, wie man sowas aufbaut. Ja. Das heißt, man braucht ein Ökosystem dazu. Das ist teilweise in Österreich vorhanden, teilweise eben nicht. Und ich glaube, das ist ein Hinderungsgrund. Und der dritte Aspekt, das ist eben bekannt, das Thema Finanzierung und da gar nicht die Frühphasenfinanzierung. Sehr gut funktioniert, auch das Förderungswesen ist sehr gut in Österreich, auch die ganze Forschungsprämie ist exzellent. Also da gibt es viele Standort-Plus-Punkte für Österreich. Aber wo wir sicherlich zu wenig haben, ist dieses Thema dieser Spätphasenfinanzierung, also das Thema Skalierungsfinanzierung. Da kommen dann oft nicht österreichische Investoren ins Land, die dann natürlich auch sagen, ihr müsst euer Headquarter näher zu mir verlagern, näher zu mir, wo meine Leute sitzen. Und damit dann kommt es oft zu einer Headquarter-Verlagerung und damit natürlich dann auch mit einer Veränderung des Epizentrums. Und dann wird die österreichische Gesellschaft oft ein Forschungszentrum oder ein Entwicklungszentrum, aber die Headquarter-Funktion geht dann in eine andere Region. Und damit natürlich fehlt dann wiederum das Know-how, wie man Unternehmen im Standort aufbaut, weil jede Headquarter-Unternehmung schafft ein ganzes Ökosystem von Beratern, von Leuten, die das dann kennen. Wir haben auch vier Leute bei uns waren, die jetzt wieder weg sind, die in anderen Unternehmen sind. Und da entsteht dann so ein Know-how im Netzwerk. Und dieses Know-how im Netzwerk ist in Österreich eben noch nicht sehr dicht. Und deswegen, glaube ich, gibt es noch weniger Spin-offs als in anderen Ländern. Und da muss halt schauen, dass man halt dieses Netzwerk baut.
Das sind jetzt drei wichtige Punkte. Ich glaube, die sind gar nicht so schwer gar nicht so leicht zu lösen. Aber fangen wir vielleicht beim ersten Punkt an. Das Teambuilding, das angesprochene, das klingt eigentlich danach, als müsste man quasi die Absolventen der TU enger mit denen der WU vernetzen, damit die Wirtschaftler mit den Technologen zusammenkommen.
Genau, das ist eins. Und der zweite Punkt ist eben, dass eben bestehende und dann bestehende Manager, die eben bereits ein paar Jahre Erfahrung haben, ich war sicherlich zu jung, ja, ich habe das mit 23 gegründet und das ist sicherlich mit wenig Erfahrung gewesen, hätte mir viele Fehler erspart wahrscheinlich, wenn ich mehr Erfahrung gehabt hätte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben Menschen mit wirtschaftlicher Erfahrung eben mit jungen Technikern zusammenbringt oder erfahrene Techniker mit jungen vielleicht Leuten, die halt eben entsprechend Bereitschaft haben, eben 5 Jahre mal im Flugzeug zu leben und eben Technologie nach außen zu tragen. Es ist sicherlich jetzt auch eine andere Welt geworden mit dem digitalen Digital First, aber ich glaube trotzdem, dass gerade bei einer neuen Technologie, beim Vertrauensaufbau, beim Verkaufen die physikalische Präsenz sehr wichtig ist, ne? Und deswegen bin ich der Meinung, dass man Leute braucht, die auch die Bereitschaft haben, den Biss haben, eben in die Welt hinauszugehen. Und das ist vielleicht in Österreich nicht auch immer so an unserer ersten Stelle. Das heißt, dass wir auch sehr gerne im Land sind. Wien ist eine sehr schöne Stadt. Ne? Und das hat ja manche nicht so gerne einmal nach Shanghai fahren oder ja, nach San Francisco. Ne?
Okay, also gibt es auf jeden Fall viele Baustellen. Jetzt findet die Konferenz bald statt, wird viel Aufmerksamkeit bekommen, hoffentlich auch seitens der Politik. Erwarten Sie sich da ein konkretes Ergebnis oder ein konkretes Commitment der Politik, damit man da was verbessern kann im Land?
Also ich glaube, die Politik macht vieles richtig. Ich glaube, die Politik ist nicht unser Problem. Die Frage ist, wie können wir eher unser Verhalten ändern als Gesellschaft? Und da, glaube ich, ist die Konferenz ganz wesentlich, einen Impuls zu setzen, dass wir darüber nachdenken, was können wir persönlich bei uns verändern? Und ich glaube, viele spielen mit der Idee, Unternehmen zu gründen. Viele haben das irgendwo auch als Vision, aber trauen sich dann doch irgendwo nicht, ja, weil sie dann sagen, ich habe eine Familie, ich muss da irgendwo an Dinge, die mich beschränken. Ich glaube, diesen Mut den Leuten zu geben, diesen Impuls zu geben, ich glaube, das ist Aufgabe einer solchen Konferenz, ja, so einfach zu sagen, traut euch das zu und dann natürlich auch gesellschaftspolitisch zu sagen, ein Nicht-Erfolg ist kein Failure, sondern ein Nicht-Erfolg war ein Trial und nur mit Versuchen wird man eben entsprechend besser werden. Und jeder Unternehmer, der jetzt einmal Erfahrungen gesammelt hat, ist dann wieder wertvoll für die nächste Unternehmung, wo er entweder andockt als Gründer oder als Mitarbeiter. Und ich glaube, dieses Mindset, also dieses Gefühl, dass man hier sagt, Leute, probiert es, da gab es immer so in Wellen, ja. Also die Wellen, wo halt so eine gewisse Startup-Welle ist und dann schwächt es wieder ab. Und ich glaube, wir brauchen so eine Unternehmerkultur, die wir permanenter verankern im Land und die wir auch besser verankern. Und ich habe es früher gesagt, wir haben das Thema Teams angesprochen, wir haben das Thema angesprochen der Finanzierung, Spätphasenfinanzierung. Und ich glaube, das sind so Dinge, da müssen wir einfach alle dran arbeiten. Und da kann die Politik, glaube ich, nur wenig wirken. Das muss, glaube ich, mehr von der Wirtschaft kommen. Also ich bin immer so in Meinung, eine Politik schafft so einen gewissen Rahmen, ja, und der ist nicht schlecht in Österreich. Und da müssen aber die Menschen auch in diesem Rahmen sinnvolle Dinge tun. Und das ist, glaube ich, sehr viel mit Mindset zu tun und mit Mut und mit Einstellung und auch gegenseitigen Mut zusprechen und gegenseitig sagen, probier's doch, mach's doch, sich gegenseitig aufbauen, nicht runterreden, sondern eher die Leute ermutigen. Und über die Chancen zu reden. Und deswegen finde ich die Konferenz super, dass man hier über die Chancen von Spin-Offs spricht. Und ich glaube, gerade Spin-Offs haben ganz exzellente Chancen in der heutigen Zeit, weil immer mehr Technologien Grundvoraussetzungen sind für Geschäftsmodelle und diese Technologien eben nicht so über Nacht entwickelt werden können. Da braucht man immer Zeit lang an einer Universität, an einer Fachhochschule, wo man über Technologien nachdenkt, wo man gute Forscher hat. Und dann, wenn eine Idee marktreif sein könnte, braucht man die mutigen Teams, die Unternehmerteams mit den Technikern, die entsprechend dann das Ganze auch versuchen, am Weltmarkt zu skalieren. Das ist auch ganz wichtig. Technologiemärkte sind meistens global und sind keine nationalen Märkte. Und wir schränken uns oft ein, dass wir glauben, die Welt endet in München oder in Berlin. Ja. Aber da beginnt sie erst. Ja. Das ist halt, und dann, ich glaube, dieses globale Mindset auch nach Österreich zu bringen, dafür steht für mich auch der Hermann Hauser und die ganze Idee, weil einfach es gibt gewisse Modellregionen, Cambridge ist eine oder auch eben Stanford und das Silicon Valley ist eine andere, wo einfach man über viele Jahrzehnte sieht, wie gut das funktioniert. Ja. Und ich glaube, wir sollten da die Welt nicht neu erfinden, sondern uns an diesen Vorbildern ermutigen und entsprechend auch Dinge einfach angehen und machen.
Ja. Mhm. Ja, dann machen wir das gleich, weil ich würde auch mal behaupten, dass Sie ja auch einer dieser mutigen Unternehmer sind und durchaus Vorbildwirkung haben können. Was würden Sie sagen, quasi so aus sich heraus, wo nehmen Sie die Power her, um im durchaus starken Wettbewerb am Weltmarkt gegen große Player wie Tesla oder Waymo anzutreten, die ja auch stark beim autonomen Fahren unterwegs sind? Wie können Sie sich da durchsetzen?
Ja, also wie gesagt, eben ich sehe Tesla und Waymo als Ökosystempartner und nicht als Mitbewerber. Ja. Was wir machen, ist ja, wir bauen ja nur Software, Infrastruktur, Softwareplattformen und darauf kann genauso auch eine Waymo-Applikation laufen oder auch eine Tesla-Applikation oder Anwendung. Wir glauben überhaupt, dass das Thema Software nur im Ökosystem gelöst werden kann. Ich glaube, die Firma, die sich hinstellt und sagt, ich baue jetzt da meinen Software-Stack und alles kommt von mir, das ist vielleicht eine Marketing-Aussage. Man, zum Schluss ist nur das Logo oben von einer Firma. Ja. Aber in Wahrheit sind da wahnsinnig viele Unternehmen dahinter in einer Lieferkette steckt, ja, die hier zuliefern und die Dinge tun und eben wie gut man dieses Ökosystem managt. Dazu wird dann eben entsprechend auch, dann kommt dann die Wertschöpfung. Und ich glaube, wir wollen ein essentieller Teil dieser neuen Auto-Tech, dieser Autosoftware-Ökosysteme sein. Und wir glauben, in diesem Ökosystemverbund brauchen wir uns vor keinem großen Unternehmen fürchten. Das sind die vielen kleinen Fische, die dann vielleicht in der Kombination größer sind als der große Fisch, ja. Und die Energie bekomme ich eigentlich aus dem Impact, ja, also aus der Vision. Also unsere Vision ist ja Advancing Safe Technologies, Improving Human Lives. Wir kämpfen für eine sichere Computerinfrastruktur. Ich habe das früher erzählt mit dieser Zeitsteuerung als Grundidee, mit der haben wir sehr stark weiterentwickelt und ausgebaut. Also wir machen sichere Computersysteme und diese helfen einfach, dass die Menschen die Mobilität neu erleben können in Zukunft und werden. Und das ist ein ganz wichtiges Freiheitsbedarf auch von Menschen und Gefühl. Und ich glaube, dieser Impact zu zeigen, einen Impact zu haben, Organisationen zu bauen, die auch was bewegen können, selbstständig hier auch im Driver-Seat zu sein und nicht irgendwo Abhängigkeiten zu haben, das treibt Unternehmer an. Unternehmer wollen nicht immer entscheiden können, wollen auch gestalten können. Und da fühlen wir uns halt, oder da fühle ich mich sehr wohl. Und wie gesagt, eben in Wahrheit ist es immer ein Team-Effort und man muss halt schauen, dass man das richtige Team zusammen hat, mit richtigen Erfolgsvoraussetzungen und eine gute Vision, die Leute auch entsprechend alle zu alignen und auszurichten. Aber daher kriege ich meine Energie. Also ich kriege sie eigentlich aus der Sache, aus dem Purpose, aus der Vision des Unternehmens und ich bekomme sie auch aus der Gestaltungsmöglichkeit, aus dem Freiheitsgrad und aus der Unabhängigkeit, die ein Unternehmer hat. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Abhängigkeitsverhältnis zu arbeiten. Das würde ich nicht aushalten. Ich habe es auch nie gelernt, muss ich sagen, weil ich war immer Unternehmer mein ganzes Leben lang. Ich bin am Studium Unternehmer geworden und bin es dann geblieben. Also ich habe es die letzten 24 Jahre lang immer gleich gemacht. Ja.
Okay, wenn ich jetzt gerade mit einem Experten spreche, das interessiert ja viele Leute da draußen, die die Nachrichten lesen. In den USA, Asien liest man immer mehr, dass fahrerlose, autonome Taxis unterwegs sind. Wann werden die in Europa Ihrer Meinung nach an den Start gehen?
Also fahrerlose Taxis bin ich eher ein bisschen skeptischer, das sehe ich eher so Ende des Jahrzehnts frühestens, wo ich sehr optimistisch bin und wo ich auch glaube, dass wir das relativ bald sehen werden, ist eben die Thematik Autobahnpilot oder eben halbautonomes Fahren auf der Autobahn. Das heißt, nachdem ich auf der sicheren Autobahnspur bin und ich hab keine Baustellen und keine widrigen Verhältnisse wie Schnee und so weiter, glaube ich, wird man relativ bald 100 Kilometer so fahren können, dass man nicht mehr mit den Augen das Fahrgeschehen beobachten muss. Man nennt das eben das Eyes-Off-Thema. Also nicht nur Hands-Off, sondern wirklich auch Eyes-Off. Und natürlich damit er neue Möglichkeiten hat, seine Freizeit im Auto zu genießen. Man kann entweder sich ausruhen, in Ruhe hinausschauen, oder man kann eben entsprechend arbeiten oder eben auch Mediencontent wie diesen Podcast genießen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle weiterleben werden und was, glaube ich, die Produktivität maßgeblich steigern wird und auch das Freiheitsgefühl im Auto und die Möglichkeiten da auch die Zeit zu genießen, weil Zeit ist ja das kostbarste Gut, das wir haben und im Stau stehen ist nicht wahnsinnig spannend. Ja.
Das stimmt. Abschlussfrage, wie werden Sie die neu gewonnene Zeit dann nutzen? produktiv oder vielleicht auch mal ein Nickerchen?
Ich glaube, so wie ich sie auch außerhalb des Autos nutze, ich finde es unglaublich spannend, wenn man die Möglichkeit hat, von A nach B zu kommen und dieses A nach B zu kommen nicht mühsam ist, sondern auch in der Form ein enjoyable Moment sein kann. Und ich finde auch das Fliegen oder das Bahnfahren nicht immer enjoyable, weil bis man dann wirklich, wenn man wirklich von A nach B rechnet, was man immer wieder an Zeiten braucht zum Warten, wieder einsteigen und dann wieder zu schauen. Und ich finde, das Auto ist schon unglaublich ein tolles System, wenn man wirklich von der Haustür bis zur Haustür fahren kann und auch in seinem eigenen persönlichen Cocoon ist, in seinem eigenen Umfeld ist, da seine eigenen Dinge auch gestalten kann. Ich glaube auch, dass das Auto architektonisch sich unglaublich weiterentwickeln wird und viel mehr individueller wird, eine persönliche Wohlfühlatmosphäre ist. Ich glaube nicht an die Shared Mobility für große Distanzen, sondern ich glaube da eher, dass man eben hier einen Private Space hat. Und ich genieße das Herumfahren und genieße dann auch, wenn die Zeit des Fahrens auch noch quasi nicht nur der Aufmerksamkeit des Fahrgeschehens dient, auch wenn ich gerne Auto fahre. Und das ist ja auch nicht so, dass ich glaube, dass der Mensch durch den Computer ersetzt wird, er wird ja nur ergänzt. Und das ist eine schöne Vision, glaube ich, auch für generell die Computerindustrie, dass man eben nicht versucht, den Menschen nachzueifern, weil der Mensch ist sehr, sehr gut und sehr, sehr smart und sehr innovativ und sehr intelligent und kreativ, sondern dass man versucht, den Menschen möglichst gut zu ergänzen in Themen, die eben, wo er eben auch in irgendeiner Form vielleicht gewisse Schwächen hat. Wir haben hinten keine Augen zum Beispiel, wir sehen nicht nach hinten, ja, das heißt, wenn irgendeiner hinter uns schnell daherkommt, ja, da kann ich sicherlich, wenn ich einen Computer habe, besser ausweichen, als wenn ich nur nach vorne schaue. Ja. Und da gibt es halt viele Themen, wo ich mir glaube, dass der Computer und der Mensch gemeinsam sehr produktiv zusammenwirken werden für mehr Wohlstand und mehr Komfort.
Alles klar, das heißt, auch Sie und andere werden weiter am Steuer sitzen?
Absolut, auch am Steuer sitzen.
Nicht nur,
aber auch am Steuer sitzen.
Okay, ja. Nicht das nur,
kommt
aber auch
an. Genau.
Herr Koppitz, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke auch, ja. Alles Gute.
Ja, das war Georg Koppitz, Mitgründer und CEO von TT Tech im Gespräch über die Disruption der Automobilbranche und die Bedeutung von Spin-Offs. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast von Trending Topics. Bis dann und ciao.